im Nachwuchsleistungssport laufen viele junge Athletinnen und Athleten auf einem schmalen Grat zwischen Fördern und Überfordern, zwischen der Freude am Fortschritt und der Gefahr, dass es plötzlich zu viel wird. Die grosse Frage ist, wie schafft das ganze Umfeld, Eltern, Schule, Trainerinnen und Trainer, zusammen mit der Athletin und dem Athlet rechtzeitig zu merken, wenn ein Talent an seine Grenzen kommt? Und wie verhindert man, dass der junge Mensch nicht darüber ausgeht, also in eine Überbelastung oder im schlimmsten Fall in eine schwere Verletzung hineinrutscht? Genau diesem Thema widmen wir uns in dieser Ausgabe vom Sportelternen-Podcast mit drei Perspektiven. Mit dem Toni Kern, Leiter Nachwuchsleistungssport beim Schweizerischen Handballverband und Leiter der Handballakademie Zürichsee. Er weiss, wie man Talent fördert, ohne dass sie verheizt werden. Mit der Regula Meili, Schulleiterin vom KNDS-Gymnasium Remibühl, wo täglich die Balance gesucht wird zwischen der Schulleistung und dem sportlichen Weg. Und mit dem Thomas Bosshardt, Vater von drei Kindern, zwei davon Nachwuchsathleten im Alter von 14 und 17, Fechten und Handball. Er erlebt im Familienalltag hautnah, wie es schnell ein bisschen zu viel werden kann. Und mit dem Thomas fangen wir an, und zwar mit der Frage, wie er denn an einem ganz normalen Wochentag spürt, dass es für eins von seinen Kindern jetzt gerade ein bisschen zu viel wird.
Ja, wahrscheinlich ist es so die Kommunikation, wo sie nachher auch Lust haben, überhaupt loszutreten. Oder wenn man fragt, ja, wie war es, sind die Antworten ja sowieso generell eher kurz normalerweise. Aber es gibt dann auch schon so Nuancen, wo man merkt, je nachdem, wie sie reagieren oder wie der Gesichtsausdruck ist, wo man merkt, okay, jetzt muss man sie einfach sein. Und fragt dann gescheiter nachher am nächsten Tag nochmal, wie es gegangen ist oder ob es ein Problem gegeben hat. Aber ja, durch Kommunikation merkt man es. Nicht einmal unbedingt so, wie viel das sie reden, sondern eher, wie sie auf die Fragen reagieren. Ich habe das Gefühl, wenn man es nicht vergleicht zu anderen Tagen, wo es vielleicht anders gelaufen ist.
Genau, und da gibt es Individualitäten wahrscheinlich, oder? Weil der eine Sohn reagiert anders als der andere Sohn, könnte ich mir vorstellen.
Ja, genau. Es gibt natürlich auch keine Muster. Oder wenn man mal das Gefühl hat, man hat ein Muster herausgefunden, dann kann man sicher sein, dass es so bei dem einzelnen Kind kein Muster ist, aber sicher auch kein Muster, wo nachher beim anderen Kind zutrifft. Da kennt man wahrscheinlich auch das eine oder andere Mal immer wieder rein, bis man dann merkt, ja, es ist halt einfach wirklich jedes Mal in einer Einzelsituation, wo man dann auch ein bisschen kreativ muss sein muss, um herauszufinden, was jetzt genau das Problem ist, wenn es ein Problem gibt.
Für euch als Eltern braucht es aber mal als Kernelement Präsenz. Also, ich meine, die Interaktionen müssen überhaupt stattfinden. Du musst deine Kinder ja auch mal sehen oder deine Frau muss sie mal sehen, um das überhaupt können wahrnehmen können.
Ja, genau. Also, das stimmt. Oder? Das hat sich so, das verändert sich ja so. Am Anfang muss man ein Programm machen und dann irgendwann brauchen sie einen eigentlich nicht mehr. Aber so die Erwartungshaltung, dass jemand rum ist, wenn sie heimkommen, ist ja trotzdem unausgesprochen da. Und das ist vor allem am Wochenende, finde ich, noch eine Herausforderung, dass man dort selber noch ein Programm macht, das für einen selber sinnvoll ist und nicht einfach wie abwartet, dass jemand heimkommt und dann hört man entweder zu oder nicht, je nachdem, wie sie in Stimmung sind, etwas erzählen. Ja, das pendelt sich näher ein, aber dort gibt es wahrscheinlich keine Muster. Aber ja, das stimmt, man muss vor allem einfach daheim sein, wenn sie das Gefühl haben, es ist jetzt nicht
in dem Moment, dass es braucht, genau. Müsstest du dann daheim sein. Und wenn sie nicht reden wollen, hättest du gedacht, ja, jetzt hätte ich heute auch etwas anderes können machen
können. Ja, wobei verlorene Zeit ist es nicht, man kann es sowieso nie wissen, oder, ob es jetzt nötig ist oder nicht.
Also das Sensorium, mega wichtig zum Gespüren, wie geht es dem jungen Mensch? Wir reden über Belastung, über irgendwo die Steuerung von dieser Gesamtbelastung, Toni Kern. Die hat ganz viele verschiedene Faktoren. Da hat es Training, dort bist du vor allem, wo der Sportler und Sportlerin siehst, Schule, Familie. Aber es gibt nicht nur physische Faktoren, es gibt mentale Faktoren. Wie geht ihr im Verein, in der Sportart, mit dem grossen Spektrum an Belastungskomponenten um?
Ja, im Prinzip versuchst du irgendwo, je nachdem, in welcher Rolle oder in welcher Verantwortung du im Verein halt schlüpfst, versuchst du natürlich irgendwo einen Teil abzudecken. Wenn du dann der Trainer bist, wo effektiv nur derjenige ist, wo eine Halle steht, dann ist vielleicht die Möglichkeit ein bisschen schwieriger, alles abzudecken drumherum. Also wirklich, wie läuft's in der Schule, wie läuft's im Beruf, wie läuft's allgemein, wie geht's dir? Das ist wahrscheinlich noch das Schnellste, was du abdecken kannst. Aber das ganze andere drumherum, das ist natürlich dann für den Trainer dann doch relativ schwierig, vor allem wenn du eine Mannschaftssportart bist, weil dann hast du halt nicht nur einen Athlet, sondern hast halt mehrere Athleten. Aber als Verein insgesamt versuchst du natürlich schon irgendwo die Athletinnen zu begleiten, versuchst natürlich schon irgendwo zu schauen, wie ist die Gesamtbelastung, aber das, was uns am einfachsten das, was wir am ehesten ja können beeinflussen, ist am Ende ja die physische Belastung. Das heißt, das versuchen wir dann in den gesamten 7 Tagen oder in jedem Monat halt irgendwie zu erfassen und zu berücksichtigen. Und dann alles andere kommt halt wie außen drum. Und das außen drum ist leider das, was dann doch das Größte ist, weil die 90 Minuten oder die 2 Stunden Training, die sind schnell geplant. Die sind schnell durchgeführt, die sind schnell erfasst, ausgewertet. Aber der Tag hat halt doch ein paar mehr Stunden und der Athlet und die Athletin sind halt einen ganzen Tag unterwegs. Und das, hast du ja gerade schon gut gesagt, versuchst du ja auch zu Hause irgendwo zu erfassen. Und wir versuchen das auch so ein bisschen, das Gespür dafür zu bekommen. Wie kriegen wir das aufgenommen in der Halle? Wie spüren wir das? Und da gibt es halt auch noch nicht die goldene Regel, wo du das erkennst, genau.
Aber die eine Ebene, die spannend ist, sprichst du eigentlich eine Datenerfassung an. Also sportlich gesehen, physisch gesehen, professionalisierter Sport. Und der ist im Nachwuchsleistungssport in vielen Sportarten da. Nicht überall wahrscheinlich gleich, aber in gewissen Sportarten schon relativ weit. Dort haben wir faktische Daten, die einen gewissen Hinweis geben könnten. Achtung, Achtung, wir rekapitulieren diese Woche, wir rekapitulieren diesen Monat. Da gibt es einen Hinweis. Das ist das eine, also da arbeiten wir mit Daten, wenn ich dich richtig verstehe.
Genau, das gibt's auch. Also wir haben natürlich, gibt es die Möglichkeit heute mit verschiedenen Tools oder Technologien oder selbst auch rudimentär, alte Schule, wie man es da nennt, wo man das vielleicht auf Papier oder in einer Umfrage erfasst. Also vor vielen Jahren, weiß ich noch, haben wir in der Halle ein A4-Blatt aufgehangen und da mussten sie ihr Gemütszustand ankreuzen und hast du so als Team die Stimmung aufgenommen, wie sind sie heute drauf. Heute kannst du das natürlich auch schon digital lösen. Aber dann sind wir auch wieder dabei. Wir wollen die Digitalität so ein bisschen wegnehmen und trotzdem bringen wir sie wieder rein. Und dann ist es halt wieder genau das Gleiche. Eben, wir können Daten erfassen, ob das denn die Belastungssteuerung ist, also effektiv die Intensität, die Wahrnehmung des Athleten. Wir können auch fragen, wie viel sie geschlafen haben und wie es euch heute geht. Aber die Datensammlung ist ja dann am Ende trotzdem die Frage, was machst du schlussendlich damit? Wie gehst du halt damit um? Und da musst du dann halt auch, also Daten erfassen, um Daten zu haben.
Ist eine. Du musst sie interpretieren können, oder?
Und dann interpretieren können. Und dann eben genau, ist es ja am Morgen oder wann erfährst du das halt genau? Also das Thema hat mich die letzten Jahre ziemlich intensiv beschäftigt und wir haben viel ausgewertet. Und da gibt's auch nicht die klare Regel. Also wenn einer halt nur 6 Stunden geschlafen hat und die Laterne da auf rot leuchtet und wir dann am Abend geguckt haben, wie trainiert er? Der hat ein Bombentraining gemacht. Ja, was machen wir jetzt? Wenn wir dann mit den Athletinnen geredet haben, ja, willst du Pause haben? Nee, ich brauche keine Pause. Ja, heute Morgen war ich müde. Also eben, es ist immer dann die Frage, wie du umgehst. Und da spreche ich ja schon, glaube ich, jetzt auch einen guten Punkt schon an. Ist ja am Ende, ist ja dann das eine ist das Erfassen und das andere ist damit Umgehen. Und Umgehen findet dann wieder in der Kommunikation statt. Das heißt, du musst dann auf den Athleten oder die Athletin zugehen und mal schauen und dann doch wieder das individuelle Gefühl eben abholen. Die Person abholen, ja.
Regel, das, was wir von beiden hören, vom Thomas und vom Toni, ist ja also das Gespüre, das man braucht, eigentlich mit diesen jungen Menschen, oder? Neben Daten erfassen, neben, eben auch irgendeine Kommunikationsebene zu haben. Zu dem kommen wir definitiv nur, dass Kommunikation eine ganz wichtige Sache ist. Aber die laufen bei euch durch die Gänge, in der Schule. Wir haben regelmäßig auch Gespräche mit ihnen. Die schulische Anforderung, die sportliche Förderung so zu verbinden, dass das irgendwie funktioniert. Was sind eure Ansätze, dass das gelingt? Auch, da gibt es immer wieder Belastungsspitzen, könnte ich mir vorstellen. Wichtige Wettkämpfe, aber auch Prüfungen. Wie geht ihr dort vor?
Genau, das gibt sicher, wie der Toni gesagt hat, Zeit ist der eine Faktor, aber es sind ganz viele andere, oder? Und die Frage ist immer, wo kann ich überhaupt abladen? Wie du vorhin gesagt hast, so die emotionale Stabilität jetzt in der Familie, dort mal können zuhören, die Zeit haben. Das ist ganz ein wichtiger Faktor, den wir in der Schule vielleicht viel weniger aufnehmen können. Was wir aber im Gegensatz zum Sport vielleicht eher aufnehmen können, ist eine Wertung und ein bewertungsfrei Abladen vom Zustand. Also wir werden nicht bei uns, auch nicht, wenn ich nicht mag, dann könnte das, für die Sportler hat das manchmal Konsequenzen oder sie haben Angst, es hat Konsequenzen. Das ist bei uns überhaupt nicht so. Bei uns kann man sagen, ich mag einfach nicht mehr, jetzt ist zu viel. Und dann müssen wir aber zum Beispiel schauen, oder? Wir haben ja Sportler und Sportler, die bei uns 4-25 Lektionen Unterricht haben, dazu kommen 17-18 Stunden Training, dann sind wir eigentlich über ein Pensum, wo ganz viele von uns Erwachsenen haben, oder? Und dort geht es dann wirklich darum, wie können wir das steuern? Und das könnt weder ihr im Sport, noch ihr als Eltern allein steuern, wenn wir wirklich auch alle zusammensitzen. Und dann geht es wirklich darum, sehr individuell auch eine Lösung finden. Aber auch wissen, wo sind die Grenzen von der Individualität? Ich meine, ich habe eine Schule mit 250 Kindern. Da gibt's nicht, ich kann nicht 250 Einzellösungen haben. Wir haben ja auch Rahmen, wenn ihr auch. Ihr könnt nicht unter eine gewisse Anzahl Trainingszeiten gehen. Wir können nicht unter gewisse Anzahl Zeiten Lektionen gehen. Das heisst, wir müssen probieren, individuelle Lösungen zu finden. Und wirklich auch nach der Frage, die du gesagt hast, wer braucht es überhaupt? Das ist auch wieder sehr individuell. Und jetzt sind wir natürlich, wie gesagt, darauf angewiesen, dass wir das Netz eben auch spannen können und dass das Netz eben auch hebt. Das finde ich mega wichtig.
Ist das ein Hinweis, den die Regula gibt, im Sinne von, wer hat überhaupt Verantwortung, die Belastungssteuerung herzukriegen? Also im besten Fall weiss die junge Athletin, der junge Mensch, wie geht es mir? Ich kann für das anstehen, aber ich meine, das sind auch hohe Anforderungen an der Persönlichkeitsentwicklung. Alter, Lebenserfahrung ist ein Thema, aber auch charaktertechnische, vielleicht familiäre Umfeld, wo man auch ein Verein, wie geht man mit dem Thema um? Kann ich sagen in der Schule, es geht mir nicht gut, oder ist es auch ein Zeichen von Schwäche? All das hat ganz viele, viele Komponenten. Also, wenn man davon ausgeht, dass es für einen jungen Menschen noch schwierig ist, immer das Richtige zu spüren, dann liegt ja die Verantwortung irgendwo an dem Tisch. wer hat sie denn? Oder wenn habt ihr es als Verein und Verband? Und wo sind das vielleicht, wo gibt es dort auch Grenzen, wo du sagst, Toni, ja, da kann ich eine Verantwortung übernehmen, weil ich sehe es, der Jugendliche, ja, ich habe die Daten, aber irgendwo hat es dann auch eine Grenze. Kannst du die Grenze abstecken aus deiner Perspektive?
Genau, da dann nehme ich wieder den Kommunikation, auch das ist halt am Ende entscheidend. Wenn wir das Gespür haben, wenn wir finden, irgendwo läuft was schief oder läuft irgendwas nicht gut, dann kommen wir eben genau, entweder müssen wir halt dann den Schritt auf die Schule zugehen oder eben umgekehrt, oder wir müssen den Schritt auf die Eltern zugehen. Und gerade auf die Eltern ist dann, sage ich mal, glaube ich, kann man das abstecken, vom Alter her ziemlich abhängig. Ich glaube so, bis sie 13, 14 Jahre alt sind, also so eigentlich kann man vielleicht auch sagen, vielleicht wenn die Pubertät startet, was ja dann auch wieder unterschiedlich ist bei Jungs und Mädels, ich glaube, da rutscht dann der Trainer oder der Verein halt etwas mehr in die Verantwortung rein, aber nicht im Sinne der Verantwortung, alles im Griff zu haben. Aber ich glaube, der Bezug im Leistungssport, durch die Häufigkeit, wie man dann die Sportlerin sieht, rutscht dann schon mehr zu den Vereinen. Und ich glaube, wenn sie jünger sind, man jetzt auch nicht abstecken, bis wann genau, aber es ist so, glaube ich, die Pubertätsphase, wo es quasi die Verantwortung von der Steuerung mehr zwischen, von den, genau, also der Spannungszeit Eltern, na, Spannungszeit ist es ja nicht, wo es von den Eltern zum Verein rutscht. Und in der Schule, ich glaube, das ist, oder Schule oder später Beruf, ich glaube, da geht man immer gemeinsam mit hoch, weil da bleibt irgendwie die Priorität, ist da ganz klar. Also Schule ist wichtig, Ausbildung ist wichtig.
Oder dort kann man den Ball ja dann zu der Regel auch übergeben, oder? Also, weil sie verbringen ja viele Stunden am Schluss in der Schule, sie sind viel vor Ort. Also siehst du euch dort sogar in dieser Koordination auch ein bisschen federführend, oder wie siehst du die Rolle von eurer Seite dort?
Also wenn wir jetzt von den älteren Athleten reden, wie du vorher geredet hast, bin ich völlig bei dir. Und das andere ist, was du gesagt hast, je jünger, desto mehr Zeit sind sie in den Familien. Also von der Familie zum Peer, die Entwicklung machen wir ja auch mit denen mit. Ich glaube, was man die Schulen nicht überschätzen darf, ist, wir kommen schon in Sportschule, wir haben das, also jetzt bei meiner Schule, wir haben das Fachlehrersystem. Das heisst, jede Lehrperson sieht die eigentlich nur 3 Stunden pro Woche. Das ist extrem wenig. Wir als Koordinatoren, wir sehen es einmal pro Monat. Und die erste Frage in diesen Gesprächen, das sind immer einzelne Gespräche, und das finde ich ganz wichtig, hey, wie geht's dir? Und dann siehst du mal, wie du sagst, ganz viel, wenn kennt man seine eigenen Schülerinnen und Schüler, ja. Und von dem her glaube ich, ja, haben wir eine relativ wichtige Rolle in der Schule, in der Koordination. Aber nicht in der Problemlöse-Heuristik drin. Weil das ist wirklich, das ist etwas, was wir miteinander machen. Wir können allenfalls erkennen, wir können auch mal Eltern anrufen, hey, wir haben das Gefühl, läuft etwas nicht so gut, können wir zusammensitzen. Es ist aber immer so ein bisschen Gratwanderung. Irgendwo haben sie immer ein bisschen Angst, wenn wir jetzt finden, die Belastung ist zu hoch, jetzt müssen wir weniger trainiert werden, aber dann kann ich nicht mehr spielen. Und das Vertrauen dann haben, dass wir mit den Trainern kommunizieren oder auch mit den Eltern, das muss man sich erarbeiten. Und das finde ich, das ist eigentlich, also das ist der schönste Teil von meinem Beruf, muss ich auch noch sagen. Die Gespräche führen, die begleiten auch, aber es ist auch ganz ein heikler Punkt irgendwo auch, weil wir eben niemandem Verantwortung wegnehmen. Wir können sie nicht allein tragen, oder? Also, wir müssen eigentlich irgendwie in dem Netz arbeiten und das stärken.
Der Regler bringt das Wort Vertrauen ins Spiel, das eine mega wichtige Rolle spielt, scheint. Und Kommunikation baut ja dann irgendwie das Vertrauen auf, wenn man merkt, man kann miteinander kommunizieren. Jetzt, Thomas, du als Vater, du hast vorher angesprochen, dass ja über die Zeit sich auch die Rolle daheim ein bisschen ändert. Am Anfang vielleicht noch mehr Unterstützer, Organisator, am Schluss bist du vielleicht einfach nur ein Informierer gegenseitig. Dort muss ja immer dem Netzwerk als Eltern mega gut eingebunden sein. Also zwischen Verein, Kader, Schule. Wie fühlt sich das an? Also ist das immer klar? Du hast immer alle Infos. Wie stark ist die Verantwortung, bei den Eltern die Infos zu holen? Wie ist der Alltag als Sportvater in dem Netzwerk drin?
Ja, also man hat, es ist schwierig zu beantworten. Oder? Ich habe das Gefühl, es gibt wie zwei, also von der Schule her wird man ja wie aufgeboten. Oder? Dort gibt es die älteren Gespräche, ein oder zweimal pro Jahr. Das heisst, dort hat man jetzt weniger das Bedürfnis, noch zu pushen oder zu pullen und mehr Informationen rauszuholen. Da gehe ich davon aus, man bekommt einfach die Information wo man braucht, jetzt, da geht's ja dann vor allem um die Schulischen, aber meistens ja auch so ein bisschen um den Gemütszustand von der Schule. Das ist wie organisiert. Und beim Verein finde ich schwieriger, oder? Wenn sie jünger sind und wenn sie älter sind, man geht ja dort nicht ältere Gespräche machen. Das habe ich immer so nie erlebt. Oder es gibt einfach Informationsanlässe, vielleicht einmal zu einem oder einmal pro Saison am Anfang, wenn sie noch jünger sind. Aber dort habe ich jetzt nie das Bedürfnis gehabt, als Eltern nonstop mit irgendjemandem in Kontakt zu sein. Oder das, so habe ich meine Rolle jetzt hier nie interpretiert. Und darum habe ich das Gefühl, es ist, am Anfang ist es wahrscheinlich Hilfe zur Selbsthilfe, oder, die die Eltern geben, dass die Kinder eben trotzdem selber merken, hey, okay, wenn es nicht stimmt mit dem Toni, dann muss ich selber sagen, was mir nicht passt. Oder wenn es in der Schule nicht funktioniert, dann ist es eigentlich auch nichts, wenn ich der Proxy bin, wo sie heimkommen und sagen, hey, es geht nicht, und dann Leute irregular. Das ist ja, so funktioniert es dann auch später auch nicht. Darum finde ich eigentlich, weil sie dort schon so früh wie professionalisiert werden auf eine Art, vielleicht früher als andere, die sich später dann auch irgendwann für eine Berufsrichtung entscheiden und in eine Lehre reingehen, hat man dort die Chance, als Eltern ihnen früher mitzugeben, auf was es eigentlich wirklich drauf ankommt. Nämlich einfach möglichst selbstwirksam, selber sich die Informationen zusammenzusuchen. Also dort hat jetzt, das finde ich, eher etwas, was von daheim auskommt, zum Kind. Und das Kind macht das dann in seinem Umfeld. Wenn sich dort die Eltern in die Umfelder einmischen, sehe ich, ja, also es bringt irgendwie wie nichts. Oder das System ist das System. Das kann man nicht ändern.
Ich kann das mir gut nachvollziehen, was der Thomas da erzählt. Und ganz persönlich habe ich das Gefühl, fühle ich mich wohl mit der Rolle der Eltern. Ich kann mir aber vorstellen, Regula, dass nicht alle Eltern so funktionieren, sondern dass du eben genau doch durchaus ein oder andere Telefon hast von den Eltern und nicht von der Schülerin und vom Schüler direkt.
Definitiv, aber das ist, wie du gesagt hast, die Hilfe zur Selbsthilfe. Sie müssen das zuerst lernen, sie müssen wissen, wo kann ich es anbringen, wo kann ich überhaupt meine Probleme mal auf den Tisch legen, wertungsfrei, und wir schauen es miteinander an. Ich glaube, das ist noch ganz wichtig. Und was man nicht vergessen ist, wenn man davon ausgeht, dass alles gut läuft, dann ist die Notwendigkeit von diesen Gesprächen sicher viel kleiner. Aber wenn es eben zum Beispiel irgendein Problem gibt und das Kind dann das ganz, ganz lang mit sich mitträgt, bis dann einfach irgendwann sowieso tätscht und dann gehen ganz viele Sachen nicht mehr, physisch, psychisch, in beiden Bereichen, dann ist man sehr froh, wenn man die Gespräche eben gehabt hat, wenn man die Vertrauensbasis hat. Und darum, jetzt wir, also bei uns im Kranz, sagen wirklich, die Gespräche, die sind obligatorisch, die finden statt, und wenn es gut geht, wunderbar, dann reden wir über das Wetter und was zum Mittagessen haben. Aber einfach, dass der Draht sehr direkt da ist, wenn es eben dann mal nicht gut läuft, kann man es allenfalls auch schnell auffangen, und man merkt es auch schneller.
Wie wichtig ist denn dir dort, dass die Rollen von den verschiedenen Parteien, ist ein schlechtes Wort, mit Parteien heisst immer so ein bisschen, man ist gegeneinander, oder? Man muss ja, also man macht es ja miteinander, aber die Rolle, die Eltern, wo der Verein, die ihr als Schule einnehmt, ist die so klar? Oder ist das auch Teil von der Kommunikation, dass man manchmal ein bisschen austeilen muss, hey, da hat es einen jungen Mensch, der entwickelt sich, der ist durchaus in einer herausfordernden Phase im Normalfall. Toni hat vor der Pubertät angesprochen, Ablösung von den Eltern, ist das mein Karriereweg, ist es nicht, meine Peers, ich gehe gerne ein Bier trinken und so weiter. Also so viel, was da reinprasselt, da müsst ihr zusammenarbeiten. Ist es bei vielen Fällen, aus deiner Erfahrung, Regula, wie klar, wer welche Rolle hat und kleine Abstimmungen? Oder muss man manchmal auch mit den Eltern, mit einer Sportart, die Rolle wirklich mal wieder klar definieren, damit er auch richtig gut zusammenarbeiten
kann? Es darf eigentlich gar nicht klar sein. Wenn es klar ist, schiebt man sich eine Rolle zu und sagt, hätte es jetzt schon machen können. Oder? Und genau das wollen wir ja nicht. Wir müssen eben, es gibt Überschneidungen, Sachen, die wir gemeinsam angehen müssen und wo wir auch beide wollen, aufmerksam sein drauf, oder? Also, wo die Verantwortung einander zuschieben, machen wir nicht, sondern wir tragen sie lieber doppelt, damit das eben besser hebt. Also, von dem her, es ist ganz wichtig, dass es die Überschneidungen gibt.
Ja. Und da kommen wir ja wirklich auf den Schlüsselfaktor Kommunikation. Das ist ja schon ein paar Mal gefallen. Kommunikation baut das Vertrauen auf. Toni, du hast das auch schon ins Maul genommen. Was ist in dem Kontext aus deiner Sicht, aus Vereinssicht, wo eben die jungen Menschen da in der Halle am Vollgas gegeben haben, die grösste Herausforderung, dass das wirklich funktioniert zwischen Verein, älteren Schule, wo...
Ich glaube, wenn man das mal nur auf den Leistungssport betrachtet, ich will auch jetzt das Wort eigentlich nicht einfach im Mund nehmen, aber wir haben jetzt gerade so die Kommunikation gesagt, ich glaube, dort gibt's automatisch klare Regelungen, wo wir uns auch im Leistungssport ja bewegen. Das heißt, wenn wir einen Athlet und eine Athletin haben, wo irgendwo eine Sportschule irgendeinen Weg geht, ist automatisch schon, dass es ja irgendwo Gespräche mit Eltern, Schule, also mit dem Ausbildungsweg halt stattfinden. Und das ist so, glaube ich, so der erste Schritt ja quasi, dass alle Parteien, dass alle mal an einen Tisch in irgendeiner Form kommen. Ob das dann halt der Trainer, der Vereinsleiter ist, ob das der Athletenbetreuer ist, wer auch immer dann diese Rolle und Kappe aufhat, kommt er denn dazu, wo man dann schon den Athlet oder die Athletin dann schön an die Hand nimmt und gemeinsam begleitet. Und ich glaube, das ist so wie der erste Schritt ja, die Kommunikation und das Vertrauen eben aufzubauen. Und da sage ich mal rein, was die Arbeit, man darf halt einfach den Athleten und die Athletin muss man einfach in den Vordergrund stellen, glaube ich. Das ist einmal für mich zumindest ein ganz großer Punkt gewesen, dass mir als Verein halt auch nicht nur die Brille Verein oder ich als Trainer, nicht nur die Brille, ich will jetzt die Performance besser machen, sondern dahinter steht halt eine Person, die halt eben auch früh aufsteht und weit reisen muss oder vielleicht auch ausschlafen kann, was in der Regel im Schulsystem nicht möglich ist, aber das wünschte ich mir zum Beispiel von der Schule, später aufstehen, früher gehen, das wäre super für den Sport, dass wir mehr trainieren könnten. Also man muss halt wirklich, finde ich, und das ist enorm wichtig und das versuche ich meinen Trainern und Trainerinnen beizubringen, dass sie halt ein bisschen mehr sehen als nur das, was in diesen 90 Minuten oder in diesem Training selber passiert, dass wir dahinter halt einfach sehen, dass da jemand steht, der halt ganz unterschiedliche Herausforderungen hat. Und dann, ja, müssen wir auf Eltern auch den Schritt zugehen. Wir müssen nicht immer nur warten oder auf die Schule den Schritt zugehen, wo wir das Gefühl haben, hey, hier brauchen wir, hier haben wir das Gefühl, da braucht es Unterstützung. Und dann kriegen wir entweder die Bestätigung, nein, alles gut. Oder man spürt halt doch, hey, da müssen wir halt den, ja, den Athlet oder die Athletin halt etwas mehr unterstützen, erwachsen zu werden.
Jetzt hast du hoffentlich glücklicherweise nicht ein 100% Rate von Problemathletinnen und Athleten in deinem Team, wo dann heisst, okay, ich muss mit allen, 15 bis 20 Lehrerinnen und Lehrern Kontakt aufnehmen und mit 15 bis 20 Eltern. Hoffentlich ist das auch Einzelfall, wo man eben, das muss rausgespüren und dann die Kommunikation muss gehen. Aber die Individualität, Thomas, als Eltern kann ich mir auch noch vorstellen, wenn du vorher das, auch so ein bisschen in einer passiven Rolle, beschrieben hast, dass du auch nicht sagst, ich muss da Schule go piesacken mit irgendwelchen persönlichen Bedürfnissen. Und trotzdem, ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich zum Doktor gehe, dann will ich auch 100%ige Aufmerksamkeit von dem Doktor. Aber der Doktor hat schon 25 Patienten gehabt. Und ich bin nur einer von 25. Also, so ein bisschen in dieser Konstellation mit dem Verein, mit diesen Vereinen, mit der Verantwortung, die sie haben. Oder auch mit der Sportschule, wo deine zwei Jungs ja drinstecken. Oder zumindest, ja, einen noch. Das Bedürfnis, ernst genommen zu werden, alle Informationen zu bekommen und dass man dann auch für das Problem vielleicht, wo dein Sohn in dem Moment hat, Ohr hat, ist das wie gegeben oder muss man dafür auch ein bisschen kämpfen als Eltern manchmal?
Ja, ich glaube, es ist wie überall schon, oder? Es ist so ein bisschen inflationär, wenn man einfach wegen jedem Mist natürlich nachher die verschiedenen Institutionen oder Körperschaften anholen und kein Sensorium dafür hat, was ist jetzt prioritär zu behandeln und was nicht, vielleicht auch mal aus der Sicht von der Schule, nicht einfach auf der Sicht, einfach nur vom Vater, der jetzt das Gefühl hat, das muss jetzt hier einfach oberste Priorität haben. Ich glaube, wenn man dort die ganze Zeit geht, oder der winkt schon irgendwer mal ab und sagt, ja, okay, jetzt kommt schon wieder der andere, das funktioniert nicht. Also da kann man sich auch selber ein überlegen, wie man sonst Probleme adressiert und eben Inflation entwertet, oder? Also man muss sich schauen, punktuell und wenn es wirklich nötig ist, herzugehen. Ich glaube aber trotzdem, es hat vom Kind kommen. Und dann kann es schon sein, dass es vielleicht Hilfe braucht, oder? Wenn sie noch jünger sind vor allem, dass sie die Diskussionen nicht führen kann, weil es eine Hierarchie gibt, Erwachsene und Kind, dann vielleicht noch zwei Erwachsene, ein Kind. Das sind schwierige Konstellationen. Aber ich glaube, es muss trotzdem irgendwie wie vom Kind initiiert sein, oder? Wenn man es dann noch extra darauf aufmerksam macht, das ist schon so nicht zielführend.
Also irgendwie die Selbstverantwortung, das immer, also fördern, und da sind wir bei einem spannenden Punkt, oder? Das sich die Kinder in diesem Alter ja nicht nur sportlich entwickeln, sondern eben auch vor allem auf einer persönlichen Ebene oder sollten entwickeln. Aber das ist ja auch der Sport, wo viel von diesen Chancen gibt, dass die Kinder sich können, in die Richtung entwickeln können. Regula, Kommunikationswege. Schnell wirklich das Beispiel aus deiner Schule. Du hast gesagt, einmal im Monat gibt es ein Gespräch mit der Athletin und einem Athlet. Natürlich haben die ihre Unterricht auch bei ihren Fachlehrern und Lehrerinnen, auch bei Sportarten. Und dann gibt es aber auch irgendein System, wo ihr, und das würde mich nochmal interessieren, wie ihr als Schule organisiert sind, wo ihr Verantwortlichkeiten gegenüber den einzelnen Sportarten habt. Du zum Beispiel auch, oder? Du hast was? Volleyball? Nein, was ist deine Sportart, die du noch? Nein?
Also ich habe nicht bei 20 Sportarten.
Okay. Genau. Okay. Dann erklärst
du es sonst anhand von System. Genau. Also wir haben die Schülerschaft aufgeteilt. Wir sind jetzt Dritte, drei Koordinatoren. Wir sehen die Einzelgespräche, wie gesagt. Wir checken ab, was ist gelaufen, wie geht es, in welche Richtung läuft es im Moment. Und dann, wenn wir eben merken, hey, da stimmt etwas nicht mehr, und dann würden wir in der Regel Kontakt aufnehmen mit dem Trainer, aber immer in Absprache mit dem Kind selber. Was wir fragen immer, hey, ist okay, wenn ich, weil sie eigentlich die Verantwortung sollen haben, und bis zu einem gewissen Grad kann man das in dem Alter, wo ich jetzt Kind habe, also 16 plus, durchaus zutrauen. Man kann jetzt ja sagen, zuerst redest du mit dem Trainer, genauso wie zuerst sagen, mit dem Lehrer das Problem ist, dann sagen wir jetzt zuerst selber mit dem Lehrer, und erst dann würden wir allenfalls nachfragen, also man darf es nicht entmündigen, das finde ich ganz wichtig. Ihr im Verband und Verein wollt mündige Athleten, die können hinstehen für etwas, das heisst, wir müssen das grundsätzlich fördern. Aber ja, manchmal ist es dann gleich auf institutioneller Ebene etwas, das nicht matcht, das nicht geht, und dort müssen wir dann wirklich auf institutioneller Ebene auch schauen, und vor allem, dass nicht vom Rücken der Kinder dann auch ausgetragen wird, oder? Dass die zu viel Training, und zwar systematisch zu viel, dass man nicht die Jugendlichen, die ja auch noch erwachsen werden müssen und so weiter, selber klären. Das ist eine neue Sache in dem Sinn.
Mega spannend. Also, wir halten fest, oder? Um die Belastungssteuerung von diesen jungen Menschen im Griff zu haben, haben alle, die am Tisch sind, eine Mitverantwortung. Alle Perspektiven sind wichtig. Es braucht das Sensorium, den Mensch, den jungen Mensch zu spüren, kennenzulernen und dann im richtigen Moment Kommunikation zu suchen. Und die Kommunikationstüren müssen offen sein, gegenseitig, damit man irgendwie das Vertrauen aufbauen kann. Toni, Best Case, Fallbeispiel aus deiner Erfahrung. Wo hat es richtig gut funktioniert und warum hat es gut funktioniert? Hast du etwas im Kopf, wo du sagst, ja genau, so müsste es eigentlich immer laufen. Dann haben wir es im Griff. Dann haben wir vielleicht auch ein Problem, das ansteht, noch rechtzeitig können abwenden. Also eine Belastungssteuerung perfekt organisieren.
Es würde gut zu dem passen, was ich noch loswerden will. Ich glaube, wir müssen uns alle ein bisschen mehr Mut zusprechen, mal grundsätzlich. Es ist natürlich immer eine schwierige Balance. Eltern, wie viel sollte ich reden? Wie wenig sollte ich mich einmischen? Eigenverantwortung. Aber auch da den Mut vielleicht haben, auf den Trainer oder auf den Verein zuzugehen oder auf die Schule. Am Ende sage ich dann Schule oder nimm mich, weil das ist ja dann meistens so der Kommunikationskanal. Müssen wir auch mutig sein, um zu sagen, hey, too much. Oder nicht? Und ich glaube, da ist man hier und da nicht mutig genug, um halt auch mal dann einfach unter Erwachsenen ja eigentlich zu reden und zu sagen, hey, nicht zu viel einmischen oder eben was auch immer. Und das passt eigentlich auch gut zu der Frage, die du hast. Ja, das ist dann auch vielleicht Glück oder auch nicht Glück. Keine Ahnung. Aber ja, es gab viele Momente, an die ich mich erinnere, wo Eltern oder Athletinnen mir viel Vertrauen gegeben haben, weil sie mir erzählt haben, dass sie zu Hause das Problem haben oder dass sich die Eltern getrennt haben oder dass sie wirklich schlechte Noten schreiben. Oder. Also ich kann sehr viele kleine, und das finde ich, oder große Beispiele eigentlich, es sind vielleicht Kleinigkeiten, aber es ist doch relevant, wenn es in der Schule nicht gut läuft. Oder es hat mir sogar mal ein Junior erzählt, dass er sich gerade von seiner Freundin getrennt hat oder getrennt worden ist. Und das zeigt ja viel Vertrauen. Und dann ist halt dann wieder die Frage, wie gehst du mit der Information dann eben um. Und wenn du dann die richtige Entscheidung getroffen hast, hast du natürlich gerade das Vertrauensverhältnis zu allen aufgebaut. Sei es dann zu den Eltern, die gesagt haben, hey, loge mal drauf, dem Bub geht's nicht gut. Und genauso umgekehrt. Und ja, da gibt's tatsächlich, glücklicherweise vielleicht auch, habe ich doch ein paar solcher Momente erlebt, wo, ja, was mich auch bestätigt hat, wie wichtig es ist, eben nicht nur den Athleten zu sehen, sondern den Mensch dahinter halt, ja.
Da kommt ja, haben wir vorher schon besprochen, auch natürlich viel Emotionalität dazu, in dieser Phase vom Leben, wo auch so ein Beispiel ist, wo du wie sagst, wo es ein grosser Vertrauensbeweis ist, dass du es weißt und dann eine Chance hast, vielleicht auch zu antizipieren. Was mir aber genau in diesem Beispiel, Thomas, auch vorstellen, ja, für einen Vater, für eine Mutter, eine wahnsinnig schwierige, Lebensphase ist, weil genau die Themen, die eben vielleicht so einen grossen Einfluss auch haben, wenn es vermeintlich eine Kleinigkeit ist, aber ist in dieser Emotionalität dann eben nicht eine Kleinigkeit, sie eben nicht mit den Eltern austauschen, weil es ist genau die Phase, wo auch eine Abkapselung im Normalfall stattfindet. Wo ist dein Tipp dort als Eltern, dass es zu einem guten Fallbeispiel kommt? Oder,
mit dieser Schwierigkeit? Ja, also gut, ich wäre natürlich schon als Vater, dass sie daheim Probleme adressieren, egal was es ist. Ob nachher die Lösung von daheim kommt, ausschließlich, das muss ja nicht unbedingt sein, oder? Aber also, für mich schon das Zeichen, ob es gut läuft oder nicht mit den Kindern, je mehr, dass sie daheim erzählen, egal was. Vor allem aber auch Probleme, denn das ist schon ein Anspruch, den man natürlich hat oder den wir haben. Aber die Lösung muss ja auch nicht ausschließlich von den Eltern kommen. Je nachdem, was es ist, geht man halt nachher zum Verein oder in die Schule noch, um das Problem diskutieren und dann schauen, was man dort machen kann.
Und ein Aspekt, den aber Toni angesprochen hast, und das würde mich auch interessieren, wie du damit umgehst, Thomas, ist, manchmal spürt man ja vielleicht, jetzt wäre vielleicht eine Pause gut. Aber deine Jungs, oder? Sie wollen dir dann schon noch Gas geben. Sie wollen dann schon noch im Kader bleiben. Sie wollen dann schon noch Qualifikation für den nächsten, was auch immer, und das Ziel. Also manchmal ist es ja vielleicht der junge Mensch, der eher das Gefühl hat, nein, ich brauche keine Pause, und ich will, weil einfach auch ein Druck da ist. Wie gehst du mit dem um, als Vater?
Ja, dort weiss ich nicht, ob es schlau ist, wenn man dort reinredet, oder? Wahrscheinlich muss man sich dort wieder Erfahrungen machen. Man kann ja schon sagen, also ich habe selber keine Karriere hinter mir als Sportler, darum kann ich nicht von eigenen Erfahrungen irgendwie da aus dem Fundus schöpfen und Ratschläge teilen, quasi. Ich glaube, dort muss man sich einfach vielleicht auch zehn oder zehn andere Mal Velo reinlaufen. Also jetzt im harmlosen Sinn, aber auch nachher sie darauf aufmerksam machen. Ja, mal, eben, dann haben wir das wie identifiziert, vielleicht hat man es diskutiert. Und nachher ist trotzdem weitergemacht und nachher ist es halt so gekommen, dass du dich verletzt hast oder irgendwie länger nachher müssen Pause machen. Aber ich glaube, das sind ja wieder gute Learnings, oder? Das funktioniert dann auch später im Leben noch so, dass man irgendwie, wenn man umgeht, sollte man wieder aufstehen. Aber das lernt man halt nur in dem, dass man wirklich mal umgeht, oder? Und nicht in dem, dass man etwas sagt.
Die Nachhaltigkeit im Moment zu spüren, also die Weitsichtigkeit, die ist natürlich sehr herausfordernd, vor allem für junge Menschen, die sagen, ja, nein, ich muss jetzt arbeiten. Und dort in dem Sinn die nächsten Schritte zu sehen und zu sagen, okay, vielleicht bist du jetzt an dieser Schweizer Meisterschaft nicht top, aber in den nächsten 5 Schweizer Meisterschaften eben vielleicht schon. Das ist ja schon eine grosse Herausforderung. Regular.
Also ich finde, es ist eine riesen Herausforderung und ich würde dann eher einmal mehr sagen, hey, mir als Erwachsener, oder ich bin in Verantwortung im Gespräch mit dem Trainer, sagt, hey, jetzt musst du einen Schritt zurückschrauben. Zum Beispiel in der Probezeit. Wir haben die Probezeit, das ist ein riesen emotionaler Stress für die AthletInnen. Und dass dort halt dann vielleicht sagt, ja, dann, man ist bewusst, man macht ein bisschen weniger im einen Bereich und nachher ist dann für die 4,5 Jahre Balance ein bisschen die andere Seite. Also, das ist eigentlich etwas, wo sie müssen lernen und wo ich doch auch finde, können wir als Erwachsene Verantwortung übernehmen. Also, ich kann auch schon, wenn irgendwie einer wirklich völlig erschöpft ist nach 10 Tagen Trainingslager, ja, dann ist man einen Tag krank. Das musst du jetzt noch rausschneiden, gell? Aber das ist definitiv so. Also, da glaube ich wirklich, da müssen wir schauen, dass wir nicht in eine Überbelastung einlaufen, wenn wir es aufgrund von unserer Erfahrung ja eigentlich sehen. Das finde ich mega wichtig. Und den Mut aber auch haben, auch, jetzt ich als Mut sage, hey, voilà, jetzt nicht. Jetzt bleibst du daheim, jetzt kurierst du aus, gehst du aber auch nicht ins Training. Das ist dann bei uns die grosse Diskussion.
Aber in der Schule nicht, aber ins Training dann
ja, schon. Natürlich, das geht immer, klar. Aber ich denke, in dem Bereich muss man vielleicht schon auch gerade bei Jüngeren wirklich noch sagen, hey, das ist jetzt einfach zu viel. Und ich weiss, dass das zu viel ist, aber ich übernehme die Verantwortung in Kommunikation mit dem Trainer. Oder? So ein bisschen die Aspekte, glaube ich, können wir schon schauen, dass wir es da ein bisschen enger begleiten, je nachdem.
Wo die Regula wieder den Hinweis macht, ich übernehme Kommunikation mit dem Trainer. Es braucht dann wieder eine Kommunikation, um das klarzustellen, dass eben auf der anderen Seite auch wieder die Information hast, ja, warum ist das so, und es dann entsprechend kannst einordnen.
Aber jetzt gerade in diesem Bereich, also ich meine, ich bin wirklich so sehr, sehr lange im Geschäft, haben wir nie schlechte Erfahrungen gemacht mit den Sportvereinsverbänden. Überhaupt nicht. Wenn wir das Telefon haben und gesagt, hey, es ist zu viel da läuft jemand in ein Problem rein, dann haben wir noch gar nie gehört, dass keine Lösung geboten wird. Und es sind extrem kreative Sachen. Wie gesagt, von einem Training weniger bis du darfst einfach so mal spielen, bis individuelle Gespräche. Also, da haben wir noch gar nie den Fall gemacht. Und da wirklich, finde ich, der Nachwuchsleistungsschutzpunkt und Verein ein riesen Kränzchen finden. Das ist wirklich sehr professionell, finde ich, wenn wir da jetzt im Kanton Zürich, finde ich, arbeiten.
Du hast nicht noch nachhaken.
Ja, ich nehme aber das so auf jetzt einfach positiv. Ja, schon, es ist halt immer, wir reden ja, also alles berücksichtigen. Wir haben ganz am Anfang mal über Planen, Erfassen, Daten gesprochen und was macht man jetzt eben genau damit? Und man kann ja genauso auch dort die Woche, jede Woche takten und planen. Und da bewegt man sich und ich glaube, das muss man halt auch nicht übertreiben. Man muss halt auch mal, dass der Athlet merkt, hey, ist es herausfordernd, oder die Athletin muss halt einfach mal etwas mehr machen, um zu gucken, wo sind meine Grenzen? Denn Entwicklung passiert nun mal nicht in der Komfortzone. Das ist auch so ein schönes Wort aus dem Leistungssport. Aber eben genau diese Balance muss man halt immer wieder neu justieren. Entweder in einer positiven Entwicklung und natürlich, wenn es mal streng wird. Und wenn es streng wird, wird es sehr individuell. Dann braucht es wieder die gute Kommunikation. Und es muss streng werden. Also man kann nicht in der Schule die Hälfte der Zeit fehlen. Genauso kann man im Sport nicht die Hälfte der Zeit fehlen. Also man muss eine gewisse Stunden leisten, damit man sich entwickeln kann. Und den Rahmen, der ist ja wie vorgegeben. Und dann muss man halt dort gut die Balance finden zwischen, ja, persönliches Empfinden und Realität halt auch.
Jetzt hoffe ich, und das ist das Bild, das ich habe, von ganz vielen jungen Leuten, die im Nachwuchsleistungssport drin sind, die wollen in diesen verschiedenen Bereichen ja leisten. Also sie wollen gute Sportlerinnen und Sportler werden, sie wollen aber auch ihre schulischen Abschlüsse haben. Und die, die das nicht gecheckt haben, ja, das, mit denen muss man dann vielleicht das ein oder andere Gespräch mehr führen. Was ist für dich, Thomas, persönlich, wenn man das Gespräch jetzt nochmal verfolgt und ein bisschen Revue passieren lässt, ja, so ein bisschen der wichtigste Faktor, dass deine Kids sich am Schluss nicht nur leistungsstark sind, sondern sich eben irgendwie auch gesund und motiviert entwickeln und motiviert bleiben?
Also sicher das, was ich selbst kann beeinflussen daheim, oder eben wie, was gibt man damit, im Sinn von möglichst selbstständig, auf eine gute Art selbstständig zu werden. Jetzt fühlst du überall in einem System, sind die Schnittstellen das, was man noch verbessern könnte, aus meiner Sicht. Oder da geht jetzt Punkt der Kommunikation häufig, oder Gefahr besteht, dass dort die Information verloren geht oder irgendwie falsch transportiert wird. Ich weiss jetzt auch nicht, was dort die Lösung könnte sein, aber wenn ich jetzt das System anschaue, würde ich wahrscheinlich dort irgendwie probieren anzusetzen, dass man die Schnittstelle überhaupt mal transparent macht. Und es ist auch nicht immer klar, dass es eine Schnittstelle ist. Und nachher, okay, um welche Schnittstelle geht es? Wer ist die Entität? Wer ist die Person, die da drin operiert? Ich glaube, dort könnte man noch etwas rausholen im Sinne von besserer Kommunikation oder vielleicht auch effizienter und vor allem ein bisschen effektiver, dass nicht im Zeug rum geschnurrt wird, sondern dass man einfach häufiger gerade direkt irgendwie das Problem kann adressieren.
Und einer der Punkte ist ja eben, dass man weiss, in einer Schule, da hat es offene Tür, aber die bietest du ja auch, das merkt man im Gespräch schon an. Und ich hoffe einfach, alle Eltern, die Kinder bei euch in der Schule haben, wissen das aber wirklich auch. Aber dort ist ja genau vielleicht der Ansatz, oder? Dass man auf die Gegenseite kann schauen kann, was gibt es da überhaupt für ein Angebot, was darf ich nicht. Ist das für dich auch so, also ja, ein kommunikativer Schlüssel, damit es richtig gut funktioniert?
Genau, also wirklich wissen, wo sind die Türen offen und ich melde mich und von mir aus lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Wie gesagt, wir können durchaus sagen, wenn es nach dem 20. Telefon findet, jetzt haben wir eigentlich alles geklärt, jetzt haben wir das geklärt. Vielleicht noch ein anderer Punkt, den ich finde, müssen wir ganz stark fördern, ist eigentlich auch die Resilienz der Kinder selber. Also, wie du ganz am Anfang gesagt hast, man hört und man gibt ihnen ein Werkzeug mit zum Arbeiten. Und dazu gehört eben, du hast vorhin von diesen beiden Drucksystemen, Druck in der Schule und Druck im Sport geredet. Wir haben von der Balance geredet, wenn man das alles zusammenbringt, heisst es eigentlich auch, dass man irgendwo durch die Leistung im Sport kann man sich auch eine Note geben. Dann kann man sagen, ich habe einen Sechser im Sport und dann langen die Vierer in der Schule. Und sehr häufig sind sie dann aber nicht zufrieden, ich muss doch noch besser sein. Aber dass man einfach mal sagt, hey, das ist gut. Oder der Sechser im Sport, der Vierer in der Schule, das ist der Fünfer im Schnitt. Hey, das langt. Dass einfach die Resilienz mitnehmen und sagen, hey, voilà, das ist gut, ich klopfe mal auf die Schultern. Und das, glaube ich, ist auch nochmal unsere Aufgabe, irgendwo durch sie auf dem Weg so zu unterstützen.
Toni, für dich zum Abschluss, was sind aus deiner Sicht die wichtigsten Faktoren, dass sich ein junger Mensch nachhaltig gut entwickelt und die Belastungssteuerung eben so ist, dass er seit 10 Jahren gut rauskommt und nicht nur für die nächste Meisterschaft?
Ich habe das irgendwann mal für mich so ein bisschen mit mehr als Handball bezeichnet. Das ist so mein Ansatz, den ich einfach schlichtweg verfolge. Nämlich nicht jetzt nur den Athleten, sondern das Ganze halt ein bisschen mehr zu sehen als nur eben den Sport. Ob das denn eben, dass du gerade super angesprochen hast, Resilienz ist oder all die Themen, die wir haben. Am Ende geht's mehr als Handball. Da geht's um einen Menschen, der erwachsen werden will. Im besten Falle wird er Leistungsspitzenhandballer und macht das mit Passion immer und drum. Es ist weniger, dass ich jetzt die Lösung gerade habe, weil die haben wir ja heute viele gute Ideen. Ich würde mitgeben, wie eben, seht immer nicht nur die eigene Sportart so zu sehr im Vordergrund, sondern es geht nicht immer nur, was man die Leistung, was man bringt.
Eigentlich wäre das die Folge vom Sportältere Podcast gewesen. Eigentlich. Ihnen geht es wahrscheinlich genauso wie mir. Bei dem Thema könnte man an ganz vielen Stellen anhaken, weiter diskutieren, noch mehr tiefer gehen. Das machen wir mit Garantie in den kommenden Folgen im nächsten Jahr. Aber weil auch die Diskussion bei der Aufnahme von dieser Episode im Nachgang noch weitergegangen ist, habe ich das Aufnahmegerät einfach mal weiterlaufen lassen. Und darum gibt es da noch ein kleines Supplement, eine extra Diskussion für Sie obendrauf.
Aber jetzt mit diesen verschiedenen Rollen, ich finde das im Fall recht problematisch in einer Schule. Mhm. Oder wir in der Schule, wir trennen das ja total deutlich. Wir sagen, wir haben einerseits Lehrer, die Noten geben und andererseits Koordinatoren, die für das ganze Umfeld, so ein bisschen Umfeldmanagement betreiben. Weil ich glaube, gerade in einer Schule die Rolle mischen ist absolut heikel, weil es nämlich eine Gesprächsblockade bedeutet. Und das bin ich manchmal nicht ganz sicher, ob das je nachdem im Sport nicht auch ähnlich kann sein. Also, was ich jetzt im Gespräch höre, ganz häufig, nein, ich rede ja nicht mit dem Trainer, wieso kann ich nicht spielen? Obwohl ich überzeugt bin, dass es auch gescheiter wäre, wenn die Information auch dort wäre. Wenn sie aber sagen, machst du das nicht, dann mache ich es nicht. Also ich finde, die Rolle, man hat ganz viele verschiedene Hüte an, aber ich finde die manchmal noch schwierig zu verstehen für die Jugendlichen.
Das ist so, aber ich glaube, dass das, also ich bin ja kein Hellseher, ja, aber ich glaube, dass dieser Entwicklungsschritt in den letzten 5 Jahren stattgefunden hat, dass mir halt aus der Generation Trainer komme ich ja eben, Coach und Trainer, also es gab nur 2 Sachen. Und ich glaube, heute ist es wichtig, dass mir halt mehr Verantwortung in der Entwicklung halt bewusst wahrnehmen, weil ich glaube nicht, dass das irgendwo, ich glaube, dass die Athleten das halt auch brauchen, diese Hilfe durch den Sport halt, ja, groß zu werden. Und drum müssen wir, glaube ich, diese Kappen anhaben und drum, es ist im Sport, finde ich, enorm wichtig, dass die Trainer lernen, diese Aufgaben, die Vereine, muss ich sagen, dass die Vereine die Verantwortung annehmen, diese verschiedenen Rollen und Kappen zu verteilen. Es muss ja nicht der Trainer sein.
Genau. Und dann hast du schon wieder verschiedene, oder? Und das finde ich wichtig, dass wirklich auch aufgeteilt wird, auf verschiedene auch.
Weil in der Schule musst du dich um deine Schule kümmern. Da kannst du, also auch die Schule kann ja nicht noch komplett den restlichen Sozialkompetenz alles übernehmen. Und das muss dann eben, wie du schon vorhin gut gesagt hast, da gibt's dann 3 Stunden vielleicht den Lehrer, aber der Trainer kann sein, dass der den Athleten und die Athletin 8 Stunden sieht, ne?
Und die Eltern sehen dann ab und zu mal.
Ja.
Eltern haben ja meistens nichts mehr zu sagen.
Weil und sind trotzdem vielleicht am emotionalsten an dem Kind dran. Nämlich, also ja, wenn es am Schluss um Gesundheit geht, wo wir ein bisschen gestreift haben, aber ja, darum reden wir über Belastungssteuerung. Aber wo es ja am Schluss darum geht, also dass er sich wirklich ernsthaft verletzt oder auch mental ernsthaft.
Ja, so habe ich es natürlich nicht gemeint. Wenn jetzt das so überkommst, ich lasse natürlich nicht Leute die Wand reinsäckeln und nachher sehe ich, dass er mentalen Schaden hat. Oder, aber ich habe es mehr so gemeint, oder ich finde es eben schon noch wertvoll. Also ich habe es zum Beispiel bei mir nicht so mitbekommen, die Resilienz. Oder wenn die Resilienz ist irgendwie ein Mix zwischen, ja, ich will es selber. Aber ich weiss, dass ich mich in einem Umfeld bewege, wo ich nicht einfach machen kann, was ich will. Sonst bin ich irgendwie der Trump, oder? Aber wenn ich in meinem System das durchsetzen kann, was ich will, wenn du das mitnimmst nachher ins Berufsleben oder in ein Leben nach dem Sport, dann hast du aber extrem viel Begriff, wie es funktioniert, ja, oder? Und dort finde ich, da kann man schon ein bisschen ausprobieren mit den Kindern. Weißt du, wie weit gehen sie mit der Selbstwirksamkeit? Und dann muss man natürlich schon irgendwann mal sagen, ja, jetzt ist langsam gut, oder? Aber so das Funktionieren in verschiedenen Systemen, wenn man sie dort möglichst lang kann, der lange Leine laufen, habe ich das Gefühl, ist das extrem wertvoll für Kinder. Ob es dann nachher karrieretechnisch im Sport mündet oder nicht, ist mir so fast wie gleich. Weil das ist schon etwas, was andere nicht mitbekommen.
2 10-Jährige habe ich letzte Woche interviewt beim Zukunftstag im Verband. Die waren einfach schnuppern da. Habe ich doch das aufgenommen, das Podcast habe und auch gesagt, es geht um Belastung, was versteht da drunter und war richtig cool. War ich auch überrascht, was die 10-Jährigen so allgemein, wie gut sie das alles Mögliche erzählt haben. Aber die, wie soll ich sagen, wenn ich jetzt den Tipp an die Eltern geben kann, aus der Quintessenz, aus dem Gespräch ist, ihr seid verantwortlich für Essen machen und Reiseweg und wenn ich in der Schule Hilfe brauche. Das sind die 3 Punkte, wo sie schlussendlich gesagt haben, brauchen sie, wenn es dann um Belastung oder wenn es mal Mühe, aber wenn sie Probleme haben, da gehen sie, brauchen sie die Kollegen. Sind Handballer 2 gewesen, also Teamkollege, das sind ja die Teamsportler, ob es dann im Einzelsport anders ist, weiß ich nicht. Aber das fand ich noch cool. Also cool. Ich habe auch einen 10-jährigen Sohn. Aber es ist am Ende, das ist so, die Änderung kommt halt irgendwann. Ja, ne? Irgendwann ist dann halt so, ja, hoffentlich noch Essen und Taschengeld.
Und Wäsch.
Und Wäsch.
Du machst nur Wäsch.
Aber das war so, was die 3 Jungs haben gesagt. Okay. Eben, das war wirklich so, ja, Essen, Reisen, also dass sie Traffic haben.
Einfach so Basics.
Ja. Und in der Schule Support. Das ist so das, was sie brauchen, ja, bei Mathe helfen und Co. Also eben bei Lernen helfen.
Genau. Rückmeldungen zu dieser Ausgabe, Anregungen für weitere Themen, schreiben Sie es uns. Alle Infos zum Projekt Sporteltern, auch Kontaktangaben gibt es auf www.zh.ch/sporteltern. Der Sporteltern-Podcast ist ein Produkt vom Sportamt vom Kanton Zürich. Mein Name ist Andreas Gueye.